Der Titel meiner Botschaft heute lautet Nebenakteure bei der Kreuzigung. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen, Markus 15, und ich lese einmal von Vers 21 bis Vers 25 und dann ab Vers 33 bis Vers 41. Ab Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Danach brachten sie ihn an den Ort Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, was jeder bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Jetzt ab Vers 33. In der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, sagten, als sie das hörten: Sieh, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sagte: Halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Aber Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Der Hauptmann aber, der ihm gegenüber in der Nähe stand und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, sagte: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von fern zuschauten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses und Salome, die ihm auch gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er in Galiläa war, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgegangen waren. Einmal bis hierhin. Ein etwas längerer Text. Ich will aber heute gemeinsam mit euch einen Fokus auf drei Personen legen, die hier eher eine Nebenrolle spielen. Aber ich denke, da wir auch oft als Nebenrolle auf das Kreuz schauen, können wir uns mit diesen Personen identifizieren. Und die erste Person, die ich gemeinsam mit euch anschauen will, ist Simon von Kyrene. Wir haben hier nur einen Vers über ihn gelesen. Und interessant ist, dass er dreimal von den vier Evangelien erwähnt wird. Und sonst wissen wir eigentlich gar nicht viel über ihn. Also gerade hier in Markus wird eigentlich am meisten über ihn berichtet. Und interessant ist trotzdem, dass in allen Evangelien er immer wieder auftaucht. Und das zeigt auch, dass die Evangelien auch zusammenpassen. Und jetzt will ich ein bisschen etwas zu seiner Person sagen. Also einmal ist es sehr wahrscheinlich, dass Simon von Kyrene jüdischer Abstammung ist. Denn der Name Simon ist ein sehr bekannter Name unter den Hebräern. Aber wir dürfen auch nicht ausschließen, dass er vielleicht von anderen Völkern abstammt, zum Beispiel Libyern oder Griechen, die zum Judentum konvertiert sind und vielleicht diesen Namen gebraucht haben. Denn hier steht noch, dass er aus Kyrene kommt. Und da muss ich auch ein bisschen erklären, woher diese Stadt kommt. Kyrene ist eine Stadt gewesen in Libyen, in Nordafrika. Und wir müssen uns das so vorstellen, circa im 7. Jahrhundert vor Christus, da hatten die Griechen das Mittelmeer eingenommen und viele Juden sind in einer Kolonie nach Libyen ausgewandert, um dort das Land zu nutzen. Und diese Kolonie bestand aus einem Viertel Juden und drei Viertel Griechen. Und zu der Zeit Jesu, als die Römer dann das Mittelmeer eingenommen haben und nicht mehr die Griechen, haben die Römer eine Provinz gegründet, die sogenannte Cyrenaika, also da kommt auch das Wort Kyrene her. Und seitdem war das so, dass die Juden nicht mehr die gleichen Rechte hatten wie die Griechen, sondern die wurden unterdrückt. Und so war es, dass dann auch viele wieder zurück in ihr Heimatland gewandert sind, weil es nicht mehr, das Land hat es nicht mehr geboten, was es vorher immer war. Aber sie mussten jetzt wieder in Israel mühsam eine neue Existenz aufbauen. Und ich denke, das kennen wir so ein bisschen von der russlanddeutschen Geschichte. Das einmal zum Kontext. Wir lesen, dass Simon vom Feld kommt, also war er wahrscheinlich Landwirt. Und man kann sich vorstellen, dass er am Morgen des Karfreitags nochmal auf sein Feld gegangen ist, um das Saatgut zu kontrollieren. Und Danach wollte er bestimmt nach Hause sich für das Passa vorbereiten. Und plötzlich trifft er dann auf dem Weg auf einen Tumult Soldaten. Ich denke, er kannte das. Es gab eine Hinrichtung. Und er wird von den Soldaten gezwungen, das Kreuz Jesu einen Teil des Weges zu tragen. Man könnte jetzt hier meinen, Simon war irgendwie am falschen Ort zur falschen Zeit. Aber ich denke nicht, dass er ein Opfer des Zufalls war, sondern dass Gott das hier geplant hat, dass Simons Weg und der Weg Jesu sich hier treffen sollten, dass sie sich gekreuzt haben. Und wir wissen nicht, ob diese Begegnung bei Simon etwas bewirkt hat, ob er sich jetzt irgendwie verändert hat, sein Leben verändert hat. Es gibt einige Ausleger, die das vermuten, weil er zwei Söhne hat, die werden hier auch genannt, Alexander und Rufus. Und Rufus taucht nochmal im den Brief an die Römer auf. Also es gibt einen gläubigen Rufus, den Paulus grüßen lässt. Aber für mich ist das ein bisschen weit hergeholt, dass jetzt deswegen auch der Vater gläubig geworden ist. Deswegen, ich will das hier einfach offen lassen. Das wissen wir einfach nicht. Und ich denke, trotzdem wird Simon hier nicht ohne Grund erwähnt, sondern er ist ein Zeuge von dieser Kreuzigung. Und das ist wichtig, dass es Zeugen gibt, weil dann bestätigt wird, dass das, was hier passiert ist, wirklich wahr ist. Und es ist, ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, es gibt massig Beweise, auch von externen Quellen, dass die Kreuzigung stattgefunden hat. Und es gibt keinen Historiker, der irgendwie leugnen würde, dass es Jesus Christus gab und dass er gekreuzigt wurde. Und eine dieser Zeugen war auch Simon von Kyrene. Und ich denke auch, wie er Jesus begegnet hat. Er hatte es ja gar nicht vor, er wollte nur vorübergehen, wie es hier steht. So begegnet uns auch Jesus manchmal in unserem Leben. Wir sind irgendwohin unterwegs, vielleicht im Alltag. Oft ist es aber so, dass wir gerade Lasten tragen, vielleicht auch in Krisen. Und Jesus begegnet uns. Und da ist die Frage, was mache ich mit dieser Begegnung? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben? Ich finde, ein schönes Beispiel ist auch Petrus. Petrus war am Fischen, hat seiner ganz normalen Arbeit ist er nachgegangen und Jesus geht einfach am See Galiläa entlang und fragt ihn dann, ja, willst du nicht denn Jünger werden? Willst du nicht Menschen fischen? Und ich musste auch an Wolfgang Dück denken. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Der hat das Buch geschrieben, Vom Knast zur Kanzel. Wie er auch im Gefängnis am tiefsten Punkt seines Lebens Jesus begegnet. Dadurch, dass die Heilsarmee Menschen ins Gefängnis gehen und von Jesus berichten. Also ich kann wirklich dieses Buch empfehlen und auch die Predigt. Ich habe gehört, das Buch haben wir hier noch nicht, aber vielleicht bekommen wir das ja noch bei uns in der Bücherecke. Müssen wir mal fragen. Weiter im Text. Wir haben gelesen, dass Jesus nach Golgatha gebracht wurde und dort gekreuzigt. Und dann gab es einige, die ihn verspottet haben. Und danach in Vers 37 steht, aber Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und hier kommen wir vom Text zur nächsten Person, die ich betrachten will, den römischen Hauptmann. Ich lese nochmal Vers 39. Der Hauptmann aber, der ihm gegenüber in der Nähe stand und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Es ist interessant, dass sowohl der Hauptmann als auch Simon von Kyrene in 3 von 4 Evangelien berichtet wird. Und wie gesagt, zeigt das, dass die Berichte zusammenpassen. Und auch er nimmt hier eine Nebenrolle ein bei der Kreuzigung. Es gibt nur einen Vers über ihn. Und interessant ist, er hat auch keinen Namen. Also der Name wird hier einfach nicht genannt. Er ist eine neutrale Person. Und ich denke, es geht hier auch nicht um seine individuelle Person, sondern seine Rolle als Vertretung für das Römische Reich. Und kurz ein paar historische Hintergründe, damit wir uns besser in diese Person identifizieren können. Also der römische Hauptmann, lateinisch Centurio, war zum Zeitpunkt des Todes Jesu Christi der mächtigste Mann auf dem Platz. Das Wort Centurio leitet sich von dem Wort Centum ab, was so viel wie 100 heißt. Also dieser Mann, der war von ca. 80 bis 100 Mann der Vorgesetzte. Er verdiente 4-mal so viel Geld wie ein normaler Soldat. Er hatte ein Einzelquartier, ein Pferd und er durfte auch zum Zeichen seiner Würde so einen Federbusch tragen. Und in diesem Fall hatte er die Verantwortung, dass diese Hinrichtung reibungslos verläuft. Und abgehärtet wie die waren, die haben mehrere Kreuzigungen mitbekommen, sollte das auch kein Problem darstellen. Aber wir merken, auch wenn zu Beginn des Tages alles ganz normal verlaufen ist, mit den Stunden verändert sich etwas. Und obwohl dieser Soldat, dieser Hauptmann gefühlslos war, taub gegen Schmerzen, man muss auch verstehen, du konntest nur Centurio werden, wenn du an der Front gedient hast mit einem Kurzschwert. Das heißt, diese Männer waren abgebrüht. Obwohl er eigentlich so taub war für Gefühle, bemerkte er doch, dass irgendwas anders war als sonst. Und besonders dieser Verbrecher in der Mitte, irgendwas war anders an ihm. Er verfluchte die Soldaten nicht, die Spötter, die um ihn waren. Er spricht freundlich zu den Gekreuzigten. Er begegnet allen mit Liebe. Man sieht das in seinen Augen. Er hat wirklich einen Blick der Liebe, selbst zu den Menschen, die ihm großen Schmerzen bereiteten. Und er rief nach Gott und nannte ihn seinen Vater. Dazu kommt, dass er viel zu früh stirbt, direkt nach einem Schrei. Also es scheint so, als ob er irgendwie die Kontrolle über sein eigenes Leben hatte und seinen Atem. Und dann kommen noch die Begleitumstände. Also es schien so, als ob die Erde und der Himmel trauern würden und zugleich wütend wären. In Matthäus 27, Vers 51 bis 54, das will ich jetzt nicht lesen. Wer das will, kann das gerne tun. Da wird sehr detailliert beschrieben, was alles passiert ist. Also die Begleitumstände. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Die Erde bebte, Felsen sind gerissen, sogar Heilige sind auferstanden und einigen begegnet. Und der Hauptmann selbst wird hier einfach Augenzeuge von diesem Erdbeben, von dieser Sonnenfinsternis und diesen Felsrissen. Und er merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und es ist einfach genial. Er kommt zu diesem Entschluss und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und mit dem Wort wahrlich heißt es, dass er es wirklich ernst meint. Und obwohl im Griechischen kein bestimmter Artikel steht, wird doch durch die Wortstellung ausgedrückt, dass er nicht irgendein Sohn der Götter gemeint hat oder irgendein Sohn Gottes, sondern den einen Sohn Gottes. Und das muss man sich mal vorstellen, der Vertreter des damals mächtigsten Weltreiches, er erkennt Jesus Christus als Sohn Gottes an. Und ich finde es immer wieder interessant, wie Gott Heiden an seinem Erlösungswerk teilhaben lässt. Zum Beispiel waren da die Sterndeuter, die waren die Ersten, die an der Krippe waren. Und jetzt auch am Kreuz ist es ein Heide, der Jesus Christus als Gottes Sohn wirklich bezeugt. Und das ist auch so ein Vorschatten darauf, dass immer wieder die Heiden auch in seinem Plan berücksichtigt wurden und auch ein Vorschatten auf die Gemeinde. Wie das Leben bei dem Hauptmann weiterging, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er sich jetzt seiner eigenen Schuld bewusst geworden ist, weil man muss sich ja vorstellen, wenn du erkennst, dass das der Sohn Gottes ist, dann musst du ja auch zu diesem Punkt kommen, dass du erkennst, ich habe ihn gerade umgebracht. Und leider wissen wir es nicht, ob er Jesus als persönlichen Retter angenommen hat oder ob er ihn für einfach einen übernatürlichen Menschen gehalten hat. Es wird einfach nicht erwähnt, aber wichtig ist, dass wir es wissen, dass wir genauso wie dieser Hauptmann wirklich erkennen, das ist Jesus Christus, wenn wir uns die Kreuzigungsgeschichte anschauen, wenn wir die Begleitumstände ansehen. Und das ist nicht selbstverständlich. Selbst wenn wir 1000-mal von der Kreuzigung lesen, heißt das nicht, dass du automatisch gläubig wirst und dass du das verstehst, dass du zu dieser Erkenntnis kommst, die da auch der Hauptmann hatte. Mir hat einmal ein Bekannter ein Bekehrungszeugnis erzählt und ich habe schon viele Bekehrungszeugnisse gehört, aber an dieses Zeugnis muss ich immer wieder denken und ich erinnere mich immer wieder dran. Er ist genauso wie wir, viele hier christlich aufgewachsen, er hat zigmal Predigten gehört, auch vom Kreuz, und hat es auch selbst gelesen, aber es hat ihm immer kalt gelassen. Und eines Tages war er in einem chinesischen Gottesdienst und dort wurde einfach ganz stumpf diese Passionsgeschichte gelesen, mit Übersetzung, also noch mit einer Störung. Und er sagt, in dem Moment schlug es ein wie eine Bombe. Die Erkenntnis war einfach da. Auf einmal hat er verstanden, was am Kreuz passiert ist. Eigentlich hätte er da hängen müssen. Eigentlich müsste er für seine Sünden bezahlen, aber Jesus ist an seiner Stelle ans Kreuz gegangen. Und ich wünsche einfach jedem hier, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass was das Kreuz eigentlich für uns bedeutet, wer da an diesem Kreuz hing, dass es nicht irgendjemand war, sondern der Sohn Gottes. Kommen wir zur dritten und letzten Person. Wir lesen direkt den nachfolgenden Vers, Vers 40. Und es waren auch Frauen da, die von fern zuschauten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses und Salome. Also es gab Frauen, die von Weitem auch dieser Hinrichtung zugeschaut haben. Von den Jüngern liest man hier nicht viel, außer von Johannes, kann man im Johannesevangelium nachlesen. Die anderen versteckten sich, höchstwahrscheinlich fürchteten sich um ihre persönliche Sicherheit. Und im Gegensatz zu den Jüngern hatten die Frauen den Mut, dort zu bleiben und sind nicht abgehauen. Und das sollte man hier vielleicht auch mal löblich erwähnen. Und auch in den Evangelien finde ich, dass auch Frauen besonders hervorgehoben werden. Also ihre Hingabe zu Jesus Christus, ihrem Glauben und dass sie auch ihr eigenes Wohlbefinden teilweise unter dem Glauben und der Nachfolge gestellt haben. Und unter den Frauen befand sich auch Maria Magdalena und das ist die Person, die ich so ein bisschen näher betrachten will. Wie ihr Beiname schon andeutet, kommt sie aus Magdala. Das war eine Stadt am Westufer des Sees Genezareth. Und das heißt so viel wie Turm oder Burg. Und Türme und Burgen, das war ja so üblich, dass oft da auch Städte entstanden sind. Und es gab auch einen Zeitpunkt, in dem Maria Jesus begegnete. Und zu dem Zeitpunkt war sie sehr in okkulte Verbindungen verstrickt. Lukas 8, Vers 2 oder Markus 16, 9 kann man das nachlesen, dass Jesus ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat, also wirklich heftig in der Finsternis verstrickt. Und nachdem Jesus sie rettete, hat sie sich voll in der Nachfolge hingegeben. Sie war eine der treuesten Nachfolgerinnen und sie sorgte mit den anderen Frauen für Jesus. Und jetzt steht sie hier am Kreuz und schaut zu, wie ihr Meister, dem sie jetzt lange gefolgt ist, hingerichtet wird. Und da fragt man sich, was ist in ihr vorgegangen? Sie war ja auch eine Frau wie jede andere. Ich hatte mich gefragt, ob sie in diesem Moment nur Trauer und Hoffnungslosigkeit gefühlt hat oder ob sie vielleicht doch ein Fünkchen Hoffnung hatte, dass er auferstehen könnte, weil Jesus hat es eigentlich oft gesagt. Und wir wissen es nicht, aber eins wissen wir, sie war die Letzte am Kreuz und die Erste beim Grab. Und beim Grab war sie sogar diejenige, die Jesus Christus als Erstes gesehen hat, in seinem verherrlichten Körper als Auferstandenen. Und das ist ein Privileg, dass sie als Erste von Jesus Christus persönlich getröstet wurde. Und ich glaube, das lag daran, dass sie einfach an Jesus festgehalten hat. Die Jünger wollten schon weggehen vom Grab. Sie hat gesagt, nein, ich bleibe hier und hat getrauert. Und ich denke, auch Jesus wendet sich solchen Menschen wirklich ganz besonders zu, die treu sind und an ihm festhalten. Lasst uns da von Maria Magdalena lernen, von ihrem Charakter, dieses Festhalten am Kreuz, Festhalten an Jesus Christus. Und wo alle am liebsten weggegangen wären, weil eine Kreuzigung zuzuschauen ist nichts Schönes, da ist sie da geblieben. In einem Lied heißt es, das will ich einmal einen Teil davon zitieren, sie haben aus der Ferne zugesehen und sie konnten ihre Augen nicht von ihm abwenden. Treue Schwestern, sie waren ihm gefolgt. Sie trauerten um ihren Verlust, als sich der Himmel schwarz und die Erde rot färbte am Fuße des Kreuzes. Aber sie wollten nicht gehen, sie verweilten dort. Egal was es kostet, sie blieben und beteten am Fuße des Kreuzes. Halte mich in der Nähe des Kreuzes, in der Nähe des Kreuzes. Möge ich nie so weit weggehen, dass ich nicht sehen kann, was für mich heruntergeflossen ist am Fuße des Kreuzes. Ich fasse zusammen. Wir haben drei Personen kennengelernt. Einmal Simon von Kyrene, dann hatten wir den römischen Hauptmann und Maria Magdalena. Und alle drei haben die Kreuzigung Jesu miterlebt und jeder hatte einen anderen Bezug zu Jesus Christus. Der eine wollte eigentlich nur vorübergehen, der andere war beteiligt an der Kreuzigung, ganz aktiv und die dritte hat von ferne zugesehen und hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ich frage uns einfach heute, mit welcher Person kannst du dich identifizieren? Was bewegt dich, wenn du ja diese Geschichte vom Kreuz liest? Bewegt sich überhaupt irgendwas? Wer ist Jesus Christus für dich? Ist es eine historische Person oder ist es der Sohn Gottes und dein persönlicher Heiland? Kommen wir zu der gleichen Erkenntnis wie der Hauptmann und nehmen wir die Begleitumstände noch wahr. Und es ist oft so, dass Gott durch seine Gnade uns oft mit Jesus konfrontiert, dass wir Begegnungen haben, dass Jesus uns anspricht im Leben. Und dann können wir entscheiden, was wir aus dieser Begegnung machen. Bleibt alles so ist, wie es ist, oder verändert sich etwas? Und Gott will gerne eine Entscheidung bei uns herbeiführen, freiwillig, aber er wünscht sich, dass wir uns für ihn entscheiden, um uns Heil und Frieden zu geben. Und ich will da einfach auch an euch appellieren, entscheidet euch doch für die Nachfolge. Und wenn du schon eine Beziehung zu Jesus Christus hast, wie Maria Magdalena, dann halte dich fest ans Kreuz. Auch wenn es Schwierigkeiten da sind, wenn es schwer wird, bleibe in der Nachfolge. In seinem Wort, im Gebet und auch im Gedächtnismahl. Amen. Vater, ich danke dir auch für dein Erlösungswerk. Danke auch für die Details, die wir auch in deinem Wort haben, Herr. Du siehst auch, dass wir oft Zuschauer sind. Und bitte ich, Herr, dass wir erkennen, dass du der wahre Sohn Gottes bist, dass wir erkennen, was da am Kreuz eigentlich passiert ist. Bitte ich für jeden Einzelnen, Herr, dass er diese Erkenntnis bekommt, wenn er sie noch nicht hat. Amen.